So, dann herzlich willkommen, lieber André von Mossautaler Seifen. Ich bin gespannt, was wir heute ja, erzählen oder was du uns erzählst, wie ihr zu der Seifenproduktion gekommen seid. Und ja, stell dich doch bitte erstmal vor.
Ja, vielen Dank erstmal, Yvonne, dass du uns eingeladen hast oder mich eingeladen hast, an deinem Podcast teilzunehmen. Ja, du hast es im Grunde ja schon gesagt. Ich bin André. Gemeinsam mit meiner Frau Nicole haben wir vor gut 5 Jahren inzwischen unser kleines Unternehmen Mossautaler Seife gegründet, aus dem Hobby entstanden. Ja, und dann mit der Zeit so stark gewachsen, dass wir irgendwann die Entscheidung treffen mussten, das Hobby zurückfahren, weil keiner mehr von uns Seife geschenkt haben wollte oder zu versuchen, weitere Menschen für unsere Seife zu begeistern.
Dann kann ich gleich fragen, ich bin ja in dem Sinne dann neugierig, wie kommt man dazu, hobbymäßig Seifen herzustellen? Was hat euch da bewogen?
Das war im Prinzip, ja, eigene Notlage klingt ein bisschen zu dramatisch. Meine Frau hatte starke Haar- und Kopfhautprobleme. Haarausfall, Schuppenflechte auf der Kopfhaut und hat wirklich alles probiert. Die üblichen Verdächtigen, Hautärzte, diverse Mittelchen aus der Apotheke, Spezialshampoos. Und das hat alles irgendwie nicht wirklich geholfen. Und irgendwann ist sie auf den Trichter gekommen, wenn sie sich selber aus Olivenölseife und ätherischen Ölen ein Shampoo zusammenmixt, da ist es dann besser geworden.
Ah,
Und
okay.
das war im Prinzip so der Auftakt, weil wir uns dann zum einen gefragt haben, das ist jetzt wie gesagt gut 10 Jahre her, warum ist ein Stück Olivenölseife eigentlich so teuer, wenn man sich so ein bisschen mit der Herstellungsweise beschäftigt und dann eben feststellt, okay, es gibt da, oder damals gab es das tatsächlich sehr oft, Seifen, die dann 10, 15 € pro Stück gekostet haben, reine Olivenölseife.
Okay.
Oder eben billigere Olivenölseife, wo man dann festgestellt hat, ah ja, gut, scheint doch eine Menge Palmöl oder andere Öle drin zu sein. Und ja, dann haben wir angefangen, eben erst diese Olivenölseifen selber zu machen. Und dann heißt es ja immer so schön, das Bessere ist der Feind des Guten. Irgendwann war es einfach auch zu aufwendig, dieses Shampoo immer herzustellen, zu raspeln, zu mixen. Und Nicole hat sich dann auch umgeschaut und schlau gemacht. Kann man nicht eigentlich auch gleich Seifen machen, mit denen man sich direkt die Haare waschen kann? Und dann war nach der Olivenölseife waren dann so die ersten selbstgemachten Haarshampoo-Seifen unsere ersten Produkte. Und damit hat Nicole ihre Haar- und Kopfhautprobleme komplett in den Griff gekriegt. Also ihr Haar ist heute schöner als jemals zuvor.
Okay, also ich merke schon, wir sind jetzt schon gleich Fragezeichen aufgekommen. Was für Zutaten benötige ich, wenn ich das daheim machen will? Also ich denke jetzt gerade, ich kann von den ätherischen Ölen, wenn ich jetzt so ein fraktioniertes Kokosöl nehme, dann nehme ich das und vermische das. Aber was brauche ich, wenn ich so eine Seife herstelle? Also
Also Seifen sind ja letztendlich immer sogenannte verseifte Öle und Fette. Das heißt, man nimmt ein Öl oder ein Fett oder ein Öl- und Fettgemisch und bringt das in Kontakt mit einer Lauge. In der Regel wird Natronlauge benutzt. Und
okay.
die Natronlauge baut quasi die Fettmoleküle um. Die würden ja nicht so richtig gut reinigen, zu sogenannten Tensiden. Das sind dann chemische Moleküle, die auf der einen Seite einen wasserliebenden Teil haben und auf der anderen Seite einen fett- oder schmutzliebenden Teil. Und diese Tenside dann wieder in Kombination mit Wasser sorgen halt für die Waschwirkung, weil dadurch eben quasi die Schmutz- oder Dreckmoleküle sich an mit dem Wasser verbinden lassen, was ja, dann den Wascheffekt.
Okay, also ich habe hier gerade große Augen und stelle fest, ich glaube, ich weiß, warum ich das noch nicht ausprobiert habe, weil das ist ja für ein Otto Normalo, also wenn man das, also das ist schon ein sehr intensives Hobby dann gewesen, oder?
Das ist ja, es ist deshalb natürlich ein intensives Hobby. Lauge klingt nicht nur gefährlich, sondern ist es tatsächlich auch so ein Stück weit. Also man muss bestimmte Sicherheitsrichtlinien beachten, auch wenn man das als Hobby macht. Und da stehen uns auch manchmal so ein bisschen die Haare zu Berge, wenn man dann ja, in so manchen, ich sag mal, YouTube-Video zum Thema Seife machen, Leute in T-Shirt und kurzer Hose. Ja, mit ohne Handschuhe und ohne Brille sieht, wie sie anfangen, dann eben Laugen in Öle zu schütten, kann okay. ich wirklich nur dringend von abraten. Also man sollte sich so ein bisschen an die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen halten, wenn man das ausprobieren will. Es ist dann allerdings natürlich grundsätzlich nicht so wahnsinnig kompliziert. Man braucht wirklich nur Öle und Fette und besagte Natronlauge. Und das muss man im richtigen Verhältnis mischen und dann kriegt man am Ende eine Seife raus.
Und kommst du denn ursprünglich aus dem Bereich, weil du das jetzt hast hier so schön auch schon zeigen können und erklären können, oder ist es tatsächlich über die 10 Jahre euer Wissen in dem Sinne gewachsen?
Wir kommen beide nicht aus dem Bereich Chemie oder Kosmetik, sondern das ist tatsächlich Wissen, das wir uns ganz klassisch über die letzten 10 Jahre angeeignet haben. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es diesen alten Beruf des Seifensieders, der Seifensiederin, den gibt es ja schon gar nicht mehr. Das ist also einer der Handwerksberufe, die im Rahmen der industriellen Revolution komplett verschwunden sind, weil ab diesem Zeitpunkt Seifen im Prinzip nur noch im industriellen Maßstab und mit industriellen Verfahrensweisen hergestellt wurden. Für uns wiederum ein Glück, weil das bedeutet, dass man heute Seifensiederin und Seifensieder werden kann, ohne dass man vorher eine mehrjährige Ausbildung gemacht haben muss und eine Meisterprüfung abgelegt haben muss. Es gibt glücklicherweise, also aus unserer Sicht glücklicherweise, niemanden mehr, der einen da prüfen könnte. Man unterliegt dann halt nur, das ist dann die Kehrseite der Medaille, allen üblichen Vorschriften der EU-Kosmetikverordnung, Gewerbeordnung und. Also sobald man ein Stück Seife in den Verkehr bringen will, heißt es dann so schön im Behördendeutsch, muss man einen relativ umfangreichen Katalog an Vorbedingungen erfüllt haben, bevor man das machen kann.
Okay, dann lass uns nochmal in dem Sinne zurückgehen. Vielleicht hört es der ein oder andere. Das klingt jetzt auch, also du hast auch im Vorgespräch gesagt gehabt, ihr seid quasi erst in den Odenwald gezogen. Erzähl doch mal, wie ihr da quasi gelandet seid und wie das dann auch dann nochmal daraus entstanden ist.
Ja, wir sind vor ungefähr 12 Jahren auf der Suche gewesen nach einem Häuschen. Und das sollte mehrere Bedingungen erfüllen. Wir haben zu dem Zeitpunkt im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, ganz normal zur Miete, wie das so ist. Aber wir hatten da schon eine Katze und einen Hund. Die Katze ist immer mutig über die Landstraße marschiert ins nächste Wäldchen und hat uns immer einen Heidenschreck eingejagt. Immer wenn es gehupt ist, wussten wir genau, die Molly stakselt da wieder über die Straße, als sei nichts. Und der Hund hat sich auch nicht so richtig wohl gefühlt in der Wohnung. Und also haben wir uns gedacht, ach, wir brauchen ein Häuschen. Meine Frau reitet und hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch ein Pferd. Und das war schon immer ihr großer Traum. Das Pferd am besten hinterm eigenen Haus. Mhm. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben festgestellt, also im Rhein-Main-Gebiet gibt es bestenfalls handtuchgroße Grundstücke, die wir uns leisten können. Mhm. Und da steht dann noch kein Haus drauf. Ja. Und sobald Haus und Grundstück ein bisschen größer werden, wird es im Rhein-Main-Gebiet unbezahlbar. Und dann haben wir uns einfach umgeguckt, wo ist es schön, wo gefällt es uns und wo kann man sich das Ganze auch leisten? Und dann sind wir hier im wirklich wunderschönen, und das sage ich nicht nur, weil ich hier wohne, Mossautal gelandet und haben das hier tatsächlich alles unter einen Hut gebracht. Ein ausreichend großes Haus, sogar so groß, dass wir inzwischen unsere Seifenproduktion hier absolvieren können, mit einem ausreichend großen Grundstück, sodass nicht nur unsere 2 Hunde, 2 Katzen hier Platz haben, sondern auch jederzeit ein Pferd.
Genau. Ja, nee, also Mossau habe ich ja auch gerade eben schon gesagt, also ich finde Mossau auch immer ein Erlebnis, vor allen Dingen gerade, wenn man aus Bad König kommt und dann da hinfährt. Es ist tatsächlich, landschaftlich sieht es schon doch sehr viel mehr in dem Sinne oder noch besser nach Urlaub in dem Sinne aus. Ja, nee, habt ihr euch einen schönen Fleck da hinten da ausgesucht, weil es grenzt ja auch quasi direkt an den Wald dann dran, euer Haus.
Ja, also wir wohnen tatsächlich, ja, wir sind das letzte Haus vor dem Wald. Bei uns kommen tatsächlich nur Wanderer, der Förster, der Jäger vorbei. Also es ist wirklich, wirklich schön hier bei uns.
Okay. Also ihr habt dann quasi als Hobby angefangen? Wie lange hat es quasi so gedauert, dass es so ein Gemisch war, was man auch quasi benutzen konnte und ihr dann festgestellt habt, es funktioniert für euch und dann alle Bekannten, Verwandten und Freunde beglückt? Wie lange hat es gedauert?
Ja, also ich sag mal so nach ungefähr einem Jahr Testphase waren wir dann selber eben auch so zufrieden, dass wir dann sukzessive auch bei uns ganz bewusst angefangen haben, Flüssigseifen und Duschgels komplett auszusortieren. Ich habe da ein bisschen länger auch gebraucht als Nicole. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ viel in meinem damaligen Beruf geschäftlich unterwegs und hatte da dann immer noch in meinen Reiseutensilien doch nochmal ein Duschgel oder so. Aber irgendwann habe ich dann auch festgestellt, hey, wenn ich ein paar Tage unterwegs war und mich dann mit dem Duschgel oder noch schlimmer mit irgendwas, was ich im Hotel vorgefunden habe, gewaschen habe, das ist einfach nicht gut für die Haut. Mhm. Und ja, dann haben wir also bei uns komplett schon vor 7, 8 Jahren das letzte Fläschchen Duschgel ausgemustert. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch angefangen, ich sag mal, im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen die Seifen zu verschenken und ja, die Leute probieren zu lassen. Und das hat eigentlich auf viel Gegenliebe gestoßen, wie gesagt. Und irgendwann war es dann aber tatsächlich so, weil wir natürlich auch immer viele Ideen hatten, das kann man noch probieren und das. Und dann hatten wir 10, 12 Sorten schon zusammen. Oh. Ja, man kann halt nicht immer nur ein Stück herstellen, wenn man eine Sorte macht. Dann hat man also immer schnell 10, 20 Stücke je Sorte. Und dann fängt man an, die zu verschenken und mitzubringen. Und irgendwann nahm aber die Seifenflut einfach überhand. Und ich musste dann zu Nicole sagen, also entweder wir fahren das ein bisschen runter oder wir müssen halt gucken, ob wir es vielleicht verkaufen können. Und ja, vor gut 5 Jahren haben wir dann alle notwendigen Investitionen und Schritte getätigt, um eben Seife ganz offiziell in den Verkehr bringen zu dürfen und haben zuerst mit einem kleinen Online-Shop gestartet. Und dann war der Weihnachtsmarkt in Neuenkirchen damals unsere erste Veranstaltung, auf der wir einen kleinen Stand hatten und Seife verkauft haben. Und das war schon ein positiver Start und das hat uns den Mut gegeben, in der Richtung weiterzumachen.
Okay, gut. Und das heißt, also du hast gesagt, du hast vorher was anderes gemacht. Also das heißt, es ist jetzt komplett Mossautaler Seife. Das heißt, ihr seid beide komplett involviert und oder...
Ja, wir haben das 4 Jahre lang im Prinzip neben unseren normalen Tätigkeiten gemacht. Nicole war Zugbegleiterin und ich habe für den Sportartikelhersteller gearbeitet im Bereich Internet und Datenschutz. Und ich habe dann im Herbst 2019 zum Jahreswechsel 2019-20 meinen Job gekündigt und gesagt, so, wir machen das jetzt 100%ig. Und ja, Nicole war 4 Wochen später dran. Die hatte zum 1. Februar 2020 gekündigt. Und seitdem sind wir Vollzeit Seifensiederin und Seifensieder. Da haben wir leider noch nicht gewusst, dass Corona die ganze Sache so ein bisschen durcheinander wirbeln würde.
Ja, also, aber Chapeau. Also das finde ich ja auch immer wieder interessant. Deswegen mag ich ja auch immer noch so die Geschichte quasi hinten dran. Was ist da passiert, um dann letztendlich tatsächlich auch das zu machen? Und ja, cool. Das heißt, für die Zuhörer oder die euch in dem Sinne ja jetzt nicht kennen, also das heißt, Corona hat euch insofern gebeutelt, weil ihr habt ja mit dem Online-Shop, so würde ich es jetzt quasi interpretieren, angefangen, aber habt in den letzten Jahren, also auch was ich jetzt so wahrgenommen habe, ihr seid sehr viel auf Wochenmärkten quasi unterwegs.
Genau, also der Online-Shop, das stellt man sich ja auch immer so einfach vor, man eröffnet dann einen Online-Shop und dann verkauft man halt online. Möglicherweise, ich sagte es ja, hatte ich in dem Bereich schon so ein bisschen Erfahrung und von daher war mir klar, dass das so einfach natürlich nicht sein würde. Unser Glück war, dass wir eben zu dem Zeitpunkt schon 4 Jahre lang im Markt waren.
Ja.
Also, dass auch unser Online-Shop über diese 4 Jahre nach und nach eben gewachsen ist. Und wir haben 2 weitere Standbeine eben. Das sind Weihnachtsmärkte oder so Handwerkermärkte, Bauernmärkte. Da sind wir eigentlich dann gerade in den Jahren 2018, 2019 sehr aktiv gewesen. Und, das ist das, was du angesprochen hast, sehr wichtig, vor 3,5 Jahren haben wir tatsächlich angefangen, auf Wochenmärkte zu gehen in Bensheim. Das war unser erster. Mhm. Und inzwischen sind wir auf 4 Wochenmärkten. Und das hat uns letztendlich auch über die Corona-Pandemie oder jetzt in der Corona-Pandemie gerettet, weil diese ganzen Handwerkermärkte, Bauernmärkte, Weihnachtsmärkte, das ist ja komplett alles ausgefallen in den letzten 18 Monaten. Also die letzte reguläre, also wirklich reguläre Veranstaltung, die so durchgeführt wurde, wie angekündigt, war der Wintermarkt in Hammelbach Ende Januar 2020. Das war quasi die letzte Geschichte, die ganz regulär abgelaufen ist. Und danach ist entweder alles komplett abgesagt worden oder fand bestenfalls in, ja, ich sag mal, stark reduzierter Form statt. Nur die Wochenmärkte, die sind glücklicherweise ja als ja, Nahversorgungseinrichtung des täglichen Bedarfs die ganze Zeit offen gewesen. Und mit Seife- und Körperpflegeprodukten stellen wir glücklicherweise eben auch Dinge her, die für den täglichen Bedarf wichtig sind. Und darum ja, haben wir die ganze Zeit glücklicherweise auch auf den Wochenmärkten wenigstens verkaufen dürfen. Sonst wäre es schwer geworden.
Ja. Also ich meine, ich kenne euch ja aus Mossau, aus dem Odenwald, und für die Zuhörer, die ja natürlich jetzt hier nicht das Bild sehen, du hast im Hintergrund den Platz von Darmstadt, und da finde ich halt witzig, weil ich habe quasi ja direkt in der einen Häuserreihe war ja meine Yogalehrerausbildung, also das heißt, ich habe euch quasi da samstags immer gesehen. Also das heißt, man findet euch auf welchem Wochenmarkt? In Bensheim, in Darmstadt?
Genau, Samstag sind wir in Bensheim und Darmstadt, mittwochs in Darmstadt und Abt Steinach und am Freitag in Waldmichelbach.
Ah, okay, gut. Was mir eben noch eingefallen ist, also ihr seid ja quasi auch zufälligerweise so mit dieser Welle quasi auch groß geworden, wo es ja auch so, sage ich jetzt mal außerhalb um das Thema ging, Minimalismus, Nachhaltigkeit, wie kann ich mehr Plastik und so weiter ja aus meinem Alltag rausmachen. Also das heißt, das ist euch ja auf jeden Fall, glaube ich, auch zugute gekommen, oder?
Ja, da waren wir glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch wenn das tatsächlich in dem Fall jetzt von uns ja gar nicht der primäre, das primäre Ziel war. Wie ich ja schon gesagt habe, ging es dabei mehr um die Beseitigung persönlicher und Haarprobleme. Aber wir haben dann tatsächlich sehr, sehr schnell auch das Thema Nachhaltigkeit und zwar ganz grundsätzlich für uns entdeckt. Ne? Das beginnt also bei den Inhaltsstoffen. Wir verzichten auf jegliche künstliche Zusätze, keine künstlichen Duftstoffe, nichts, was auf, ich sag mal, natürlichen Rohstoffen basiert, aber dann so lange durch die Chemiemühle gedreht wurde, bis es dann eben einem konventionellen petrochemischen Rohstoff entspricht. Wir setzen bei der Verpackung komplett auf Nachhaltigkeit, das heißt, wir verpacken die Seifen in Wachspapier oder in Zellglasbeutel, also auch in Holzmaterial. Unsere Cremes füllen wir alle in ganz einfache Gläser zum Beispiel ab. Also das sind tatsächlich einfach kleine Einmachgläschen. Mhm. Und die befüllen wir auch wieder, wenn unsere Kundinnen und Kunden uns die zurückbringen. Also da versuchen wir schon so gut wie möglich in Kreisläufen zu denken und immer im Auge zu haben, letztendlich geht es um das Produkt und zum Beispiel nicht um die Verpackung. Also keine teuren Glastiegel, keine aufwendigen Kartonverpackungen und. Und das hat uns dann tatsächlich gut in die Hände gespielt, dass das in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden ist für einen wachsenden Kreis an Menschen.
Okay, du hast gerade eben noch angesprochen, also das heißt, euer Sortiment ist quasi auch gewachsen. Erzähl doch mal, was man bei euch mittlerweile alles bekommen kann, erwerben kann.
Ja, also inzwischen sind es 40 Sorten Seife, darunter eben eine ganz stattliche Anzahl, 7 Sorten Haarshampoo-Seifen. Dann haben wir einen großen Teil ganz normale Handkörper- und Duschseifen, nennen wir das, also Seifen, mit denen man sich die Hände waschen kann, duschen kann, die man im Alltag benutzen kann. Und dann haben wir Seifen für empfindliche Haut mit Meersalz zum Beispiel in verschiedenen Varianten. Und zusätzlich haben wir inzwischen Hautcremes in unterschiedlichen, Feuchtigkeitsstufen, also von einer Seife mit einem hohen Feuchtigkeitsanteil über so Allrounder, die man an Gesicht und Körper einsetzen kann, bis zu Handcremes. Und dann haben wir inzwischen auch Deo-Creme entwickelt und im Angebot. Huh. Und das Ganze haben wir dann. Also das sind alles Produkte, die wir tatsächlich komplett selbst herstellen, Rezepte selbst entwickelt haben. Und das Ganze haben wir dann noch ergänzt mit, Zubehör rund um das Thema Körperpflege. Seifenschalen aus Holz und Keramik, nachhaltige Zahnpflegeprodukte und.
Okay, gut. Ich hatte gerade eben noch einen Gedankengang. Achso, mit den ätherischen Ölen, weil das ist ja jetzt quasi so im privaten Gebrauch, sind die ja auch mega hip, in dem Sinne modern geworden. Gibt es jetzt, also das ist jetzt tatsächlich so eine praktische Frage, die mir da jetzt sofort auftaucht, gibt es dann, also es muss ja dann irgendwelche Hersteller geben, die quasi sowas für euch dann auch in größeren Mengen ja dann quasi ja dann ausliefern, oder? Oder?
Ja, losgegangen ist es bei uns natürlich auch mit diesen, ich sag mal, 2 bis 5 Milliliter Fläschchen, die du wahrscheinlich kennst.
Genau. Die sind ja schon äußerst, also so günstig gibt es nicht, aber es ist natürlich eine gute Qualität, aber das sind dann natürlich schon Summen, da kommt was zusammen.
Das ist richtig. Das ist natürlich eben auch ein Grund, warum eine handgemachte Naturseife nicht 99 Cent pro Stück kosten kann. Ja. Das muss man dann zum Beispiel mal im Hinterkopf haben. Aber es ist glücklicherweise dann tatsächlich auch da natürlich so wie bei vielen anderen Dingen. Wenn man größere Mengen kauft, dann sinken die Preise glücklicherweise. Und ja, wir haben angefangen mit 5 Milliliter Fläschchen und inzwischen gibt es, glaube ich, kein einziges ätherisches Öl, das wir in einer kleineren Menge als einem halben Liter einkaufen. Ja, und da gibt es natürlich Großhändler, die speziell eben dann auch auf diesen Bedarf eingestellt sind. Also wir kaufen jetzt nicht bei Amazon, wie gesagt, 5 Milliliter Fläschchen oder in irgendeiner Parfümerie oder gibt es ja auch in Reformhäusern oder in Bioläden inzwischen häufig solche Ecken mit ätherischen Ölen. Ja. Wenn das die Preise wären, die man dann auch, ich sag mal, im Großhandel zahlen müsste, dann wären die Seifen leider unbezahlbar.
Ja. Ja, nee, so.
Aber darf ich da noch mal kurz einhaken?
Ja, klar.
Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir keine Rosenseifen oder Eisenkrautseifen haben, weil das ätherische Öle sind, die kosten teilweise 500.000, 2.000 Euro pro Liter.
Oh, okay.
Und da würden wir uns dann entsprechend wieder in Preisbereichen beim Stück Seife bewegen, die auch letztendlich nicht realisierbar sind, weil wir auch den Anspruch haben, wir wollen Produkte machen, Seifen machen, die man täglich benutzen kann, guten Gewissens, ohne Arm zu machen und die man auch täglich benutzen will. Weil es hat niemand was davon, wenn man sich die gute Naturseife kauft, um sie dann ehrfürchtig in den Schrank zu legen und dann doch weiter die Flüssigseife benutzen muss, weil man schlicht und ergreifend verarmt, wenn man sich auf nachhaltige Weise wascht.
Das ist dann die Seife für sonntags, die nur einmal die Woche rauskommt.
Das ist beim Braten eine gute Idee, ne? Also einmal die Woche Fleisch, prima. Einmal die Woche Naturseife wäre nicht so gut.
Ja, okay. Also ich weiß ja in dem Sinn, ihr stellt ja auch tatsächlich, also es ist ja nicht nur Mossortaler Seife oder Odenwald, der Bezug zur Natur, auch mit dem, was ihr lebt, sondern ihr habt ja auch noch ganz nette Produkte, also auch die Seifen, die ja auch wieder den Herkunftsort oder die Region ja quasi widerspiegeln. Magst du dazu noch was sagen? Also ihr habt ja bestimmte Inhaltsstoffe auch, die ja bekannt für die Region sind.
So, ja, also wir setzen immer dann auch auf regionale Rohstoffe, wenn das halt möglich ist. Bei vielen oder bei einigen Sachen geht es nicht, aber wir haben zum Beispiel Seifen mit Ziegenmilch, die auch aus dem Odenwald stammt, vom Bio-Ziegenhof Weiße Hube in Bad Königsmommert. Ja. Wir verwenden ganz regional in 2 unserer Shampoo-Seifen das ortsansässige Bier, nämlich Schmucker.
Ja.
Ich scherze immer, vermutlich hätte man uns wieder aus der Gemeinde geworfen, wenn wir auf die Idee gekommen wären, irgendein anderes Bier in unsere Seife.
Wahrscheinlich.
Wir nutzen für unsere Buttermilchseifen Buttermilch aus Hüttental, also aus der Molkerei, hier auch in der Gemeinde Mossortal. Und wir haben 4 Seifen mit Rindertalg, also einem tierischen Fett. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich mein Herzensprodukt, weil der Rindertalg zum einen kosmetisch sehr, sehr gut ist und zum anderen die ganze Sache, zumindest so wie wir das machen, auch ökologisch ausgesprochen günstig. Denn der Rindertalg ist Schlachtabfall.
Ja.
Der wird normalerweise entsorgt. Bestenfalls vielleicht irgendwo landet der im Tierfutter. Aber man kann eigentlich viel, viel bessere Sachen draus machen. Und wir haben glücklicherweise Freunde, die halten in Alsbach das rote Höhenvieh, Freilandhaltung ganzjährig und vermarkten so ein bisschen das Fleisch. Also alles in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Und die sind glücklich, weil wir ihnen den Rinderteig abnehmen. Und wir sind happy, dass wir eben das Produkt retten können, also den Rinderteig retten können. Und das ist aber eben so ein bisschen schwierig, weil tierische Inhaltsstoffe in Naturkosmetik oder zumindest tierische Inhaltsstoffe, für die ein Tier getötet werden muss, sehr kritisch gerade von vielen Menschen beurteilt werden. Ich bin dann doch immer wieder froh, wenn ich den ganzen Prozess erkläre und eben sage, hier, dieser Rinderteig fällt sowieso an, weil es gibt Menschen, die essen gerne Fleisch. Und wenn die dann eben vernünftig Fleisch essen wollen, dann kaufen die eben bei so kleinen Erzeugern wie der Bettina ihr Fleisch. Und dann ist es doch wohl sinnvoll und vernünftig, auch den Rinderteig zu benutzen und den dann nicht einfach nur wegzuschmeißen, weil es weil er einen schlechten Ruf hat.
Ja. Nee, ich bin bei dir, also dann lieber weniger, aber dafür eine gute Qualität. Ich bin bei dir, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt, ja, wenn da einer das liest, dass er sagt, nee, die mag ich nicht und so weiter. Aber mit der Hintergrundinfo haben wir jetzt quasi auch nochmal die Plattform.
Wir haben sogar zwei Vegetarierinnen, die zwar kein Fleisch essen, aber trotzdem unsere Rinderteigseife kaufen, weil die einfach gut für die Haut ist.
Ja. Okay. Hast du einen Favorite-Geruch oder eine Favorite-Seife, also außer dieser Rinderteig? Oder,
Ja, ich persönlich habe einen großen Favorite. Ich liebe die Grapefruit-Seife.
Okay.
Es ist tatsächlich so, als würde man im Grapefruit-Saft dann duschen, wenn man mit der duscht. Ganz fantastischer Geruch, meiner Meinung nach. Ja, das ist immer so ein bisschen dann wie Ostern und Weihnachten für mich zusammen, wenn ich mein Stück kriege. Wir verwenden logischerweise bei uns ja immer nur so die Reststücke und Endstücken. Und da muss man dann natürlich alles nehmen, was so anfällt. Und dann habe ich alle paar Wochen mal das Glück, oh, wieder eine Grapefruit-Seife. Und das ist dann schon immer schön.
Und ich glaube, also Informationen haben wir ja in dem Sinne super viele bekommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was für Ausmaße hat jetzt quasi so eine Seifenproduktion mittlerweile bei euch im Haus? Beziehungsweise, was wir vorhin auch noch angesprochen hatten, also ihr seid auf den verschiedenen Märkten, die wir eben genannt haben. Ihr seid auf den Kunsthandwerker, was auch immer Märkten. Aber man kann auch, wenn man im Odenwald zu Besuch ist und man auch den Weg meinetwegen direkt nach Mossau gefunden hat und das verbunden hat auch mit der Molkerei, kann man direkt bei euch auch die Seifen, also direkt bei euch in Mossau kaufen, ne?
Ja, wir haben zweimal pro Woche, dienstags und donnerstags nachmittags, bei uns Hofverkauf. Wir haben eine kleine Verkaufshütte, die steht bei uns im Hof und die öffnen wir dann eben jeden Dienstag und Donnerstag Nachmittag.
Von wann bis wann?
Von 3 bis 6, von 15 bis 18 Uhr.
Okay. Ja. Also das heißt, wenn jemand zu Besuch hier im Odenwald ist, dienstags und donnerstags, kann er direkt auch einfach
vorbeikommen. Genau, und darüber hinaus gilt, Online-Shop haben wir ja schon angesprochen, da gibt es die Bestellmethode Abholung und die kann man auch wählen und dann vereinbart man einen Termin mit uns, wenn man eben nicht dienstags und donnerstags nachmittags kommen kann oder will oder zu einem anderen Zeitpunkt da ist. Im Grunde geht das dann 7 Tage die Woche.
Ja. Okay. Und also wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie viel, also wahrscheinlich von so einem kleinen Küchentisch, wo ihr experimentiert habt, oder Bad oder wo auch immer, oder Küche, wie auch immer, was für Ausmaße hat es mittlerweile bei euch im Haus angenommen?
Ja, also es ging los mit einer Kochplatte auf einem Tisch, die wir in den Carport gestellt haben, wegen der guten Belüftung, ne? Sicherheit.
Okay.
Hat man es ja schon von. Also so ging's los. Haben wir irgendwann den eigentlichen Hauswirtschaftsraum, der war es mal, den haben wir dann zu einer Seifenküche umgebaut. Also da haben wir glücklicherweise günstig eine gebrauchte Küche erwerben können und haben dann eben einen 20 Quadratmeter Raum nur für die Seifenproduktion eingerichtet. Als nächstes kam dann der nächste Raum dazu, den wir fürs Lager gebraucht haben, weil die Seifen müssen ja nach der Herstellung 8 bis 12 Wochen lagern und reifen, bevor sie verkauft werden können.
Also okay.
Die guten Seifensieder lassen sie dann erst reifen und sagen nicht den Kunden, bitte lassen sie noch 8 Wochen liegen. So hat sich das dann mit der Zeit ausgeweitet. Unser Haus hat 2 Etagen und inzwischen ist es so, in der einen wohnen wir und in der anderen findet weitestgehend alles rund um die Seife statt.
Okay, gut. Ich habe gerade noch überlegt, weil also ich persönlich habe jetzt für mich relativ viel so abgefragt, wo ich jetzt interessant finde oder was halt ja auch so von Interesse sein kann. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, ob meine Erfahrung mit den Seifen repräsentativ ist. Also das sind ja so Seifenstückchen, sage ich jetzt mal, die so 7 mal 7 Zentimeter
Genau,
sind.
das ist exakt das Maß.
Oh,
Sieben
sehr, sehr gutes Augenmaß. Und sind so 1,5 Zentimeter dick oder so, ne?
Zentimeter haben die,
Ja,
ja.
okay. Für denjenigen, der das jetzt noch nicht benutzt hat, wie lange hält sowas? Hast du da einen Erfahrungswert oder?
Das ist natürlich, das werden wir auch an den Verkaufsständen oft gefragt und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Bei den Haarshampoo-Seifen zum Beispiel hängt es davon ab, wie oft wasche ich, wie lang ist das Haar. Ja, und dann natürlich auch, wie ist sozusagen die Gewohnheit, wie viel Seife glaube ich oder brauche ich tatsächlich? Nicole hat so mittellanges Haar bis knapp über die Schultern, wäscht sich im Schnitt alle 2 bis 3 Tage die Haare. Da hält ein 100-Gramm-Stück 6 bis 8 Wochen. Und das ist einigermaßen repräsentativ. Hat man kürzere Haare, so wie du, hält es gegebenenfalls etwas länger. Hat man deutlich längere Haare, kann es auch sein, dass das Stück vielleicht nur 3 oder 4 Wochen hält.
Weil ich habe gerade überlegt gehabt, ich habe ja in dem Sinne im Juni war ich ja auf dem Jakobsweg unterwegs und da ging es ja natürlich auch um Gewicht zu sparen, ne? Vom Rucksack und von den Sachen, die ich ja natürlich reingetan habe. Und dann habe ich ja letztendlich dann auch gesagt, okay, ich nehme jetzt so ein Seifenstück mit. A für die Haare, B für den Körper. Habe aber da auch quasi Haare, Körper und tatsächlich ja auch teilweise Sachen mitgewaschen. Und also A war ich tatsächlich erstaunt, wie wenig ich quasi dabei hatte, weil ich habe das dann in so einen Zipbeutel reingemacht. Ich hatte tatsächlich nur die Seife, Zahnbürste und ja, Rasierer in dem Sinne dabei und mehr habe ich, Zahnpasta dann natürlich noch, und mehr habe ich tatsächlich nicht gebraucht, aber dafür, dass ich halt teilweise auch Klamotten gewaschen habe, also sie hat ein bisschen länger als 2, also sagen wir mal ein bisschen länger als, also ich war 3 Wochen weg, also da hat es auf jeden Fall gelangt, aber auch unter der Prämisse, dass ich tatsächlich halt auch Sachen gewaschen habe, deswegen.
Ja gut, also ja, wenn du den ganzen Körper wäschst und eben vielleicht auch noch Kleidung, dann würde ich sagen, ist das ein guter Wert für so ein Seifenstück gewesen.
Aber da habe ich auch wirklich überlegt gehabt, also das ist phänomenal, weil im Prinzip hast du nur 4 Sachen dabei, wo du ansonsten Haarshampoo, Duschgel, keine Ahnung was und halt auch tatsächlich ja Größen mit dir rumschleppst, die ganz schön viel Platz wegnehmen.
Reisen ist jetzt ja glücklicherweise generell wieder einfacher möglich. Auch, ich sag mal, ja, tatsächlich relativ viele Geschäftsreisende schätzen Stück Seife, weil in der Sicherheitskontrolle kein Problem mit Flüssigkeiten. Ne?
Genau.
Also man kann problemlos 2 Stücke Seife mit in die
Ja,
in,
genau.
Fluggepäck, ins Handgepäck nehmen. Mit 2 Flaschen Shampoo gelingt einem das nicht.
Ja, nee, das sind dann alles so Aspekte, genau. Ja, wo es dann Sinn macht, dann doch auch noch mal ein bisschen in dem Sinne ja, weiterzudenken oder halt auch mitzudenken.
Und wenn man dann fürs Zähneputzen auch noch so Zahnputztabs verwendet, die kriegt man bei uns übrigens auch, ne, dann ist man wirklich völlig flüssigkeitsfrei unterwegs, so als ja, Businessflieger zum Beispiel. Beziehungsweise hat man wirklich nur ganz wenig Gepäck. Also man kriegt wirklich Gepäck für, ich sag mal, eine Woche in ein kleines Täschchen. Aber das weißt du ja dann selber besser als ich.
Also das war tatsächlich so ein kleiner Zipbeutel und es war alles gut und es hat alles in dem Sinne funktioniert und war perfekt in dem Sinne.
Ich finde, wir haben eigentlich einen gute Runde gedreht durch den Seifenteil des Odenwalds.
Genau. Nö, dann würde ich sagen, wir haben eine gute Reise in den Odenwald, weil mir das mir auch wichtig ist, da die Neuigkeiten und die Menschen und Unternehmen aus dem Odenwald ja, vorzustellen. Ist uns das auf jeden Fall geglückt mit André und Nicole von Mossautaler Seifen und oder Mossautaler Seife. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch eine schöne Woche.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mich sehr gefreut, dass du auf uns aufmerksam geworden bist oder an uns gedacht hast, als es um deinen Podcast ging.
Gerne, da ging kein Weg dran vorbei.
Sehr schön.
Also, bis dann. Tschüss.
Bye. Ciao.